Es grenzt an Kamikaze. Du und ich im Themenfrühstück über den HSV und Kaiserslautern. Bis gleich.
Schönen guten Morgen. Hier ist was los.
Ich weiß
was
nicht,
grenzt an Kamikaze?
Ich weiß nicht, lieber genau, Max, was davon jetzt hier gerade auch live an Ton ankam, aber hier kamen gerade aus allen Richtungen Songs, Stimmen. Egal. Es grenzt an Kamikaze. Das ist ein Zitat von?
Von Christoph Daum, dem Elf-Freunde-Kolumnisten, heute in der neuen Ausgabe von Elf-Freunde erschienen. Und worüber spricht er?
Das erzählst am besten du mir, weil du hast dieses Zitat ja aus ihm rausgepresst.
Christoph Oder? Daum von früher kennt, weiß, man muss nicht immer alles aus ihm rauspressen, manchmal kommt es auch ganz von selbst.
Aber worüber hat er gesagt, dass es an Kamikaze grenzen würde?
Ich muss jetzt erstmal was sagen, bevor die Leute jetzt hier das Themenfrühstück abbrechen, um sofort zum Kiosk zu rennen. Dieses Interview haben wir ungefähr vor 2,5 Wochen geführt. Das ist halt immer das Problem bei der gedruckten Fassung von Elf Freunde, dass man nicht immer gerade bei ganz aktuellen Themen so auf der Höhe der Zeit ist. Und wir müssen feststellen, Christoph Daum hatte vor 2,5 Wochen schon gewusst, wie der Hase läuft. Alles, was da drin steht, ist nach wie vor so aktuell, dass es heute auch überall zitiert wird. Er hat gesagt, Steffen Baumgart, den er sehr schätzte zu Kölner Zeiten, ja. Er hat auch vor einigen Monaten hier bei uns gesagt, er hält das für einen Fehler, dass man Steffen Baumgart in dieser Phase der Saison gehen lässt, weil die Mannschaft ist auf ihn eingestellt, die kommen gut klar und jetzt muss man den Weg halt auch zu Ende gehen, weil am Ende des Tages wird es sowieso wahnsinnig schwer, das sieht man ja auch, dass der erste FC Köln jetzt höchstwahrscheinlich absteigt, das sagt er im Übrigen auch nochmal, dass es eben so eine Art, so eine Mixtur im Spielstil ist, einerseits hat er so ein bisschen, ist in Köln stabilisiert worden mit Schulz, aber andererseits sind die Spieler wohl offensichtlich auch noch immer so ein bisschen in dem Baumgart-Stil, den sie ja einige Jahre mitgemacht haben. Aber dass der HSV gleichzeitig einen Trainer holt, der in der Regel dafür steht, vorne immer voll drauf zu gehen und sozusagen das Spiel machen zu wollen, das hält er für diesen Plan Aufstieg für einen Riesenfehler. So, jetzt kommen wir wieder dazu. Und auch für Kamikaze, weil eben er der Ansicht ist, Zitat, dass man im Aufstiegskampf in der zweiten Liga, das weiß er aus eigener Erfahrung, mit dem ersten FC Köln, anno dazu mal, viereckige Spieler braucht.
Was sind jetzt nochmal viereckige Spieler?
Ja, das ist, ich finde es ein schönes Bild. Das heißt eigentlich Leute, die hinten erstmal dicht machen, glaube ich, an denen du nicht vorbeikommst, die ungefähr 35 Meter vor dem eigenen Tor so eine Linie ziehen und da kommt keiner rüber. Das war, also mit diesem Stil ist er hochgegangen. Also man kommt auch nicht drum herum, wenn man mit ihm über Aufstiegskampf im ersten FC Köln redet, immer wieder zu hören. Ein grauenhaftes Spiel, furchtbar, wie wir da 1-0 gewonnen haben. Aber was soll's, komm her, Novakovic und so weiter und so fort. Also immer interessant, wenn er darüber erzählt. Und ich glaube, das täte aus seiner Sicht dem HSV jetzt auch gut. Und ich würde sagen, das Spiel am Samstagabend gegen Holstein Kiel hat das auch bewiesen. Der HSV ist Vierter, hat 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, was in 4 Spielen aus meiner Sicht ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und das heißt, auch die 7. Saison in der 2. Liga, einige haben geschrieben, und da muss ich ihnen fast recht geben, man sollte nicht mehr von Wiederaufstieg reden, wenn man schon fast 10 Jahre in der 2. Liga spielt. Aber in Hamburg oder speziell da in Stelling ist an einigen Stellen offensichtlich immer noch nicht ganz angekommen, dass die Realität Nummer 2. Liga ist. Das wird sich auch wirtschaftlich ausdrücken. Ich finde, was Jonas Bult da über viele Jahre jetzt gemacht hat, ist, er hat Ruhe in den Verein reingekriegt, er hat Kontinuität auf der Trainerposition reinbekommen, dass Tim Walter dann irgendwann so auch von seinem vielleicht provokativen Auftreten beim Umfeld nicht mehr ganz wohl gelitten war, dass man vielleicht auch was verändern musste, ist die eine Sache. Ob das dann eben mit so einem Trainer, der im Erfolgsfall natürlich alle mitnimmt, wie Steffen Baumgart, das Richtige gewesen wäre, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber man muss jetzt sagen, es hat nicht geklappt und jetzt wird es natürlich wirklich schwer. Und Holstein Kiel steigt höchstwahrscheinlich auf, der FC St. Pauli steigt auf, Werder Bremen spielt nach wie vor in der ersten Liga, haben am Wochenende mehr oder weniger den Klassenerhalt klar gemacht. Der HSV ist nur noch vierte Kraft im Norden.
Ja, jetzt muss ich kurz mal abarbeiten. Also, zu dem Punkt von Daum selber, finde ich, kann man nicht so kategorisch sagen, dass man nur aufsteigt, wenn man sich hinten reinstellt und erstmal hinten nicht zulässt. Da gibt es ja auch genügend Beispiele, die das anders geschafft haben. Ich glaube, das Problem von Steffen Baumgart ist halt, dass er mitten in die Saison reingekommen ist zu einer Mannschaft, die er halt nicht kennt. Und ich vermute mal bei einem Trainer wie Baumgart, der in seinen zwei Stationen davor, also sowohl in Köln als auch in Paderborn, eine extrem klare Handschrift hat erkennen lassen und es schon geschafft hat, einer Mannschaft einen ganz, ganz klaren Stil zu vermitteln, dass der vielleicht dann wirklich eine Vorbereitung braucht, um bestimmte Sachen einzuüben. Und die hatte halt nicht diese Zeit. Der zweite Punkt.
Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung, der ist am 20.02. gekommen. Ne?
Ja.
Also in der Entscheidung, also ich finde, sowas kann man vor der Winterpause treffen.
Das ist halt irgendwie sehr unglücklich für alle Seiten.
Und er war natürlich auf dem Markt und ich glaube, es hat die Leute da dann eben in Stelling auch zu stark gereizt, den jetzt diese Chance vorbeiziehen zu lassen, weil er ja auch immer wieder gesagt hat, er ist riesen HSV-Fan und so weiter und so fort. Es gab da ja wohl auch schon mal Gespräche. Und da war die Emotion vielleicht dann doch im Handeln ausnahmsweise mal näher als das rationale Denken.
Dann Punkt viereckige Spieler. Werden ein paar gute Namen reingeworfen. Shaqiri, Stig Töfting würde ich auch als viereckige Spieler durchgehen lassen, wobei die sogar fast eher quadratisch waren. Peter Crouch würde mir noch einfallen, aber der war eher ein Quader, oder? Als quadratisch.
Quader, Peter Crouch. Ja, ich bin in Mathe immer eckiger. Ganz schlecht geworden. Quader, ist das nicht sowas?
Also ein länglicher, viereckiger Mensch. Oder?
Ja.
So, vielleicht gibt es noch ein paar mehr viereckige Spieler, die einem einfallen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, du hast gesagt, der HSV sollte nicht mehr von Wiederaufstieg sprechen, wenn man mittlerweile dann 7 Jahre oder ins 7. Jahr dann bald geht. Mit dem Aufstieg von Kiel und St. Pauli, die jetzt am Wochenende im Prinzip ja beide die Sache perfekt gemacht haben, ist der HSV damit nächstes Jahr der Zweitliga-Dino. Ich glaube, wir haben es hier auch angeteasert, kann es sein? Nächstes Jahr wird der HSV der dienstälteste Zweitliga-Verein sein. Ach. Was sich ja nicht einer gewissen Ironie entbehrt.
Nee.
Deshalb die allerersten natürlich schon die Zweitliga-Uhr fordern. Aber das ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und das ist natürlich, ich als Herr Thaner gucke da so ein bisschen drauf und habe natürlich Sorge vor einer ähnlichen Entwicklung, dass wenn man nicht sehr schnell den Wiederaufstieg packt, dass man sich dann halt in dieser Liga verfängt, die super ausgeglichen ist, die vielleicht in der Spitze nicht mehr die Übermannschaften hat, wie es vielleicht sonst war, wenn große Mannschaften abgestiegen waren, die aber so viele super stabile Truppen hat, die sich über Jahre weiterentwickelt haben. Das sieht man jetzt ja vor allem bei Kiel und St. Pauli, die dann jetzt irgendwie dran waren und auch ein bisschen bei Düsseldorf, die halt jahrelang oben schon mitgespielt haben, die punktuell dann verstärkt wurden. Und von dieser Sorte gibt es irgendwie in jeder Tabellenkategorie einfach Vereine und du spazierst durch diese Liga nicht einfach mehr durch. Und je länger du in der zweiten Liga klebst, desto schwerer wird es natürlich dann auch wirtschaftlich einfach aufzurüsten, sagen wir es mal so. Und beim HSV, so wie du sagst, wird es auch im 7. Jahr nicht leichter.
Ich würde das alles mal rausnehmen und mal die Frage in den Raum stellen. Der HSV hat 6 Jahre jetzt zweite Liga gespielt und jetzt werden wieder, es gibt, glaube ich, 2 Spielzeiten, wo es dann mal nicht so war, wie ich jetzt sage, aber es fiel dann doch auf. Die haben immer oben mitgespielt. Es war ja nie so, dass sie so wie Schalke oder auch Hertha mal so ins zweite Tabellendrittel runtergegangen sind. Das heißt, die waren immer auf Aufstiegskurs gefühlt.
Ja.
Und es hat sehr oft, auch das nur gefühlt, im Frühjahr oder nach der Winterpause so einen Einbruch gegeben, der jetzt offensichtlich wieder erfolgt. Und ich glaube, sportlich sind sie nicht schlechter als die, die jetzt aufsteigen. Entschuldigung, ich meine, Louis Holtby hat die Torvorbereitung gemacht, ist dann vom Platz geflogen. Das ist ein Spieler, den haben sie 2019 schon beim HSV nach dem ersten Zweitliga-Jahr verabschiedet, weil sie gesagt haben, der ist qualitativ viel schlechter, als er selber glaubt. Und in Kiel hat man ihn offensichtlich wieder zum Führungsspieler gemacht und da musste man aus meiner Sicht auch ansetzen, weil es stimmt ja in den Köpfen nicht, weil ich meine, dass Louis Holtby jetzt einer der spielentscheidenden Spieler auch wird bei einem auswärts vor ausverkauftem Haus und euphorisch, ich glaube, es ist lange her, dass sich so viele Leute auch um Karten wieder bemüht haben für den Volkspark. Das sollte dem HSV auch ein Stück weit zu denken geben, dass was ist da los und warum kriegen sie es einfach nicht hin? Früher mal gesagt, Schalke, ne, wird nicht deutscher Meister, schafft es einfach nicht mehr. Das ist so eine Art Trauma, die kriegen immer sozusagen die Angst vor der Angst, kurz vor knapp. Aber beim HSV muss man ja fast Sorge bekommen, dass das ähnlich wird jetzt mit dem Wiederaufstieg, dass immer, wenn im Frühjahr entweder gegen St. Pauli gewonnen wird oder, keine Ahnung, die ersten Knospen an den Bäumen erscheinen, dass es dann wieder den Bach runtergeht. Weil es ist einfach deprimierend. Das ist ein Spiel, da hätten sie sofort wieder dran sein können. Und sie verlieren es. Sie verlieren es dann sogar ab der 73. Minute, glaube ich, gegen 10 Leute.
Ja, ich meine, dass eine Mannschaft nicht immer so stark ist wie die Summe ihrer Einzelteile, beziehungsweise es auch Mannschaften gibt, die mehr als die Summe ihrer Einzelteile sind, das sieht man dann auch am HSV und das sieht man dann vor allem, finde ich, bei St. Pauli und bei Kiel, die aus dann weniger Möglichkeiten einfach viel, viel, viel mehr machen. Hier sind zwei Fragen reingeflattert. Wieso haben Kiel und St. Pauli den direkten Aufstieg festgemacht? Haben sie natürlich noch nicht, aber mit 5 bzw. 6 Punkten Vorsprung auf Düsseldorf und ich glaube, Kiel spielt noch zu Hause gegen Düsseldorf, sieht es in der Hinsicht schon sehr, sehr gut aus. Auch wenn Düsseldorf natürlich, was die Form angeht, schon erstaunlich, erstaunlich gut unterwegs ist. Also das könnte schon noch passieren, aber man kann, oder ich würde, da wäre ich auf deiner Seite, dass ich sage, es ist deutlich unrealistischer, dass Hamburg Düsseldorf noch abfängt, als dass Düsseldorf noch einen von oben abfängt.
Naja gut, wir können es auch umdrehen, wenn wir sagen, die haben den direkten Aufstieg noch nicht klar gemacht, dann heißt das, dass Düsseldorf noch rankommt. Das heißt, der HSV hat dann
ja, der HSV
11
ist weg.
Punkte Rückstand.
Der HSV ist weg vom Fenster.
Auf dem theoretischen Aufstiegsplatz. Also insofern ist der HSV, das Thema ist durch.
Das Thema ist auf jeden Fall durch.
Und es wird natürlich jetzt auch, ich glaube, das hörte man gestern Vormittag auch schon, dann eng für den Vorstand, für Jonas Bolt und Klaus Koster, ich weiß es nicht, das ist eine Medienstadt, da geht es immer sofort los. Ich finde es sowieso faszinierend, wie lange er es geschafft hat, im Grunde Ruhe da, also mit einer ruhigen Hand auch das Ganze zu verwalten, auch sozusagen immer wieder einen Nichtaufstieg abzumoderieren, so dass man das Gefühl hat, hey, es ist irgendwie dann doch ganz gut, weil es darf ja nicht das passieren, was in Schalke passiert ist, dass man aufsteigt und überhaupt keine Chance in der ersten Liga hat. Aber ich glaube, ich befürchte, der Aufsichtsratschef Michael Papenwuster hat das ja gestern auch schon in irgendeinem Interview gesagt, man wird das jetzt alles prüfen und was man dann immer so an Floskeln sagt, aber ich glaube, es wird dann mit Sicherheit auch irgendwie ein Umdenken ein Stück weit geben.
Und, sorry, was das Dino-Thema angeht, die Mannschaft, die am längsten durchgängig aktuell in der zweiten Liga ist. Natürlich ist der HSV nicht insgesamt die Mannschaft, die am längsten in der zweiten Liga war, was die reinen Jahre angeht, aber aktuell durchgängig. Bochum ist ja aufgestiegen, weil das hier auch reingeworfen wurde. Boah, ne? Ich glaube, Aachen ist auch super lange, Osnabrück vielleicht sogar. Egal, es gibt natürlich sehr, sehr viele Vereine, die deutlich mehr Jahre in der zweiten Liga insgesamt gespielt haben als der HSV. Aber sie sind auf einem guten Weg. Lass uns mal.
Heute ist Dienstag, Zweitligatag, müssen wir dazu sagen. Ne?
Hast du heute gelernt?
Habe ich heute gelernt, ja. Wir können heute über alles reden, was in der zweiten Liga los ist.
Ja, dann lass uns doch direkt mal den nächsten Spezialisten vornehmen, den du gut kennst: Friedhelm Funkel und Lautern. Friedhelm Funkel gerät immer mehr ins Zentrum der Kritik für den sogenannten Hosenscheißer-Fußball, den er mit Lautern spielen lässt, jetzt gegen die schlechteste Rückrundenmannschaft, in Wiesbaden zu Hause nur 1-1 nach 1-0 Führung, sich wieder die Butter so ein bisschen vom Brot nehmen lassen und vor allem eben gegen den direkten Konkurrenten zu Hause nicht gewonnen, was dafür sorgt, dass Lautern aus eigener Kraft es nicht mehr schaffen kann. Ich glaube, sie sind 17. jetzt.
Ja.
Und es geht vor allem um die Art und Weise, wie Kaiserslautern spielt. Sehr zögerlich, nach dem 1-0 eben eher nicht aufs Zweite gehen, sondern immer nur oder eher versuchen, diesen Vorsprung irgendwie über die Zeit zu retten. Und das ist etwas, was mit dem Kaiserslautern oder mit der Art, wie Kaiserslautern die 2 Jahre davor gespielt hat, maximal wenig zu tun hat. Und ich meine, Lautern hat es dieses Jahr schon mit diversen Trainern versucht. Dankeschön. Aber das ist natürlich eine Situation, die es so in der Form auch noch nicht so häufig gab, dass ein neuer Trainer die Mannschaft ins Pokalfinale führt, einen Zweitligisten ins Pokalfinale führt und gleichzeitig Gefahr läuft, im Saisonendspurt vielleicht doch noch geschasst zu werden, einfach weil es in der Liga so dürftig aussieht. Da wäre jetzt meine Frage, du kennst ihn ja recht gut, du hattest auch neulich nochmal Kontakt mit ihm.
Ja.
Er ist derjenige, der am entspanntesten wirkt, auch in den Interviews danach. Man hat nicht so das Gefühl, dass es jetzt besonders an ihm kratzt. Das mag an der Erfahrung und am Alter liegen. Der macht natürlich nicht zum ersten Mal brenzliche sportliche Situationen durch, aber es ist schon irgendwie eine sehr, sehr, sehr seltsame Konstellation.
Danke für die Vorlage. Für die neue Ausgabe haben wir Friedhelm Funkel gesprochen. Er hat uns nochmal über seine bis jetzt 4 Pokalendspiele erzählt und uns erklärt, wie kann man theoretisch auch das 5. Pokalfinale und dann natürlich das zweite oder das erste Mal als Trainer auch gewinnen. Wir haben da jetzt ganz bewusst mal nicht über die Saison gesprochen, aber das steht auch alles in der neuen Ausgabe drin, wie er über seine 4 Pokalendspiele, 3 hat er verloren, 1 mit als Spieler mit Bayer Uerdingen gewonnen, wie er darüber denkt und wie das ist, mit 70 Jahren in so einer Situation noch mal ins Pokalfinale zu kommen. Das mal außen vor. Er sagt aber ganz klar, auch in dieser Geschichte, das Wichtigste ist der Klassenerhalt für den Verein, für die Region und so weiter und so fort. Sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Du hast recht. Ich glaube, nach außen hin will er die Ruhe behalten, weil wenn einer die Ruhe behalten muss, dann ist er das in der Situation. Ich glaube, dafür ist auch in erster Linie erstmal geholt worden, dass er sich mit solchen Situationen auskennt. Er wird ja auch nicht müde, immer wieder zu beteuern, dass er fest davon überzeugt ist, dass das klappt. Jetzt war natürlich das letzte Wochenende mit dem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten wie in Wiesbaden eigentlich auch schon, das hat eine Signalwirkung gehabt und das sind da natürlich noch einen Fang. Das ist nicht gut, aber ich würde sagen, da würde ich mich ganz schwer tun, an dieser Stelle irgendeine Prognose auszusprechen, weil das ist so eng und das kann, meine, natürlich mit jedem Spiel wird es ja auch klarer, dass die Flucht nach vorn irgendwann notwendig sein wird. Das hat er vielleicht an der Stelle, da hat er vielleicht noch nicht gesagt, komm her, alles nach vorne, aber ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Glückskind, der Typ. Und deswegen glaube ich, am Ende wird es irgendwie klappen. Das Schlimme ist natürlich für ihn, es wird sehr hart, weil es läuft, wenn überhaupt, noch auf den Relegationsplatz raus. Und dann heißt es, er spielt, glaube ich, Mittwoch vor dem Pokalendfinale und Dienstag nach dem Pokalfinale in der Relegation. Sollte das klappen.
Also ich glaube, von der Taktung her ist es sogar noch ein bisschen komplizierter, oder? Ich glaube, also hier steht 24.05. ist Relegationshinspiel, 25.05. wäre eigentlich Pokalfinale angesetzt.
Nee, das 28.05. ist, das wurde, glaube ich, schon beantragt und ich glaube, das ist jetzt entweder der Mittwoch oder der Donnerstag vorher und, der Donnerstag wird es nicht sein und dann der Mittwoch, glaube ich, danach. Ich glaube, es ist der Mittwoch vorher und der Mittwoch danach, so ist es. Aber
würde wohl verschoben werden, wenn das eintreffen sollte.
Ja, ich glaube, diese Daten, die ich jetzt gerade gesagt habe, also das sagt er mir zumindest im Gespräch, wären aber dann die finalen Daten. Ja, also das ist dann das Pokalfinale herum.
Dass sie es irgendwie hinbekommen.
Das ist natürlich auch eine Frage der Motivation. Ich meine, wie hältst du das aufrecht? Wenn du zum Beispiel in der Relegation im Hinspiel, das machst, ist glaube ich dann auch, wäre auch zu Hause, ne?
Nee, Spiel ist auswärts.
Wenn du da schon 3-0 verlierst oder so. Ne? Das hat ja dann auch Auswirkungen auf
die ganze interessant ist in erster Linie, wenn du zwischen den beiden Relegationsspielen mal schön zweistellig von Leverkusen im Pokalfinale bekommst und dann mit so einer Erfahrung das Rückspiel antrittst. Aber ich glaube jetzt von den Daten her, das werden sie schon irgendwie organisiert bekommen. 2 Sachen zu Lautern und Funkel. Ich bin der Letzte, der jemanden einen Vorwurf macht, der gegen wen Wiesbaden Punkte liegen lässt. kann ich verstehen. Passiert den Besten. Punkt 2, ich fühle mich schon so ein bisschen zurückversetzt. Ich meine, ich habe auch eine Friedhelm-Funkel-Vergangenheit, der war auch mal bei Hertha als Retter, vermeintlich. Da kam man deutlich früher, wobei, es stimmt gar nicht, er ist ja schon eine Weile jetzt in Lautern, aber ich glaube, zu uns kam er damals noch ein bisschen früher als Nachfolger von Lucien Favre. Und unser Gefühl damals, oder mein Gefühl damals, das erinnert mich jetzt so an die Zeit jetzt, das war immer so, dass er einfach im Prinzip diesen Abstieg einfach verwaltet hat. Sie waren dann halt halbwegs stabil damals, obwohl sie natürlich, aber sie hätten halt irgendwie eine Aufholjagd starten müssen und das haben sie nie gepackt und er hat immer gezögert und hat viel zu spät, meiner Meinung nach damals zumindest, irgendwie gewechselt und wenn gewechselt, dann eher defensiv, obwohl es unentschieden stand und hat immer das Gefühl, er will das wenige sichern, statt ein bisschen ins Risiko zu gehen und ich tippe mal, so wie ich das jetzt aus Lautern wahrnehme, das sind jetzt irgendwie ähnliche Vorwürfe.
Naja gut, klar, die Vorwürfe kommen ja immer, wenn es sportlich nicht hinhaut. Wir wissen aber, was er in Düsseldorf gemacht hat, was er jüngst dann auch noch beim 1. FC Köln gemacht hat. Da war der schon in Rente und irgendetwas muss er ja haben, irgendeine Idee und auch eine Fähigkeit in dieser besonderen Situation. Ich sagte ja gerade, es sind noch 4 Spiele, glaube ich, zu spielen und mit jedem Spiel wird klarer, dass es irgendwann nur noch eine Flucht nach vorn geben kann. Da muss ich dann einfach sagen, wenn man sich für so einen Trainer entscheidet, in dem Alter auch, dann muss man auch darauf vertrauen, dass er weiß, was er in der betreffenden Situation zu tun hat. Und dann kann man nicht immer sagen, jetzt würde ich aber den Spieler bringen oder jetzt muss er irgendwie mit 3 Stürmern das machen oder sowas. Das ist dann eben immer, ein Stück weit ist Fußball da ja auch sowas wie Roulette, ne? Und ich verstehe, dass du natürlich als Hertha-Fan du hast natürlich über Jahre immer auf die Schnauze gekriegt und dann hast du irgendwie natürlich auch ein Problem mit Friedhelm Funkel, das kann ich schon verstehen, weil glamourös, das war ja immer sein Problem, war er nie, deswegen hat man ihn zum Beispiel dann ja auch irgendwann nach, ich glaube, er ist der Trainer, der bei Eintracht Frankfurt am längsten trainiert hat, vom Hof gejagt, aber heute wird er da hofiert, weil alle sagen, unter ihm ist eine Stabilisierung hat stattgefunden, Frankfurt war nicht mehr Fahrstuhlmannschaft. Als er wieder weg war, ist die Mannschaft wieder abgestiegen. Zwischenzeitlich haben sie sogar im Europapokal gespielt. Und die wirtschaftliche Stabilisierung, von der Eintracht ja heute noch zehrt, hat unter Friedhelm Funkel stattgefunden. Da wird niemand in Frankfurt widersprechen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das würde in Kaiserslautern ja auch nicht das Thema sein. Aber warten wir es doch mal ab. Also ich, jetzt natürlich auch aus Sympathie, sage, ich glaube, irgendwie wird es noch hinaus.
Jetzt würde ich dir aber trotzdem eine Prognose gerne abbringen. Glaubst du, er ist so oder so bis zum Saisonende Trainer?
Oha, das stellst du in Frage? 100%.
Okay. Dann haben wir hier die Prognose. Wollte ich nur hören. Dann also, bin ich jetzt beruhigt.
Ja, was sollen sie machen? Also, das noch umsteuern? Also, ich meine.
Ich sag mal so, andere Trainer wurden in wesentlich einfacheren Situationen entlassen.
Seinerzeit bei Arminia Bielefeld, bei denen man ja weiß, dass da das Irrationale quasi in der Clubnähe angelegt ist, dass man am letzten Spieltag noch Jörg Berger holt und dann trotzdem runtergeht?
Also, ich meine, Lautern hat noch vor nicht allzu langer Zeit einen Trainer kurz vor der Aufstiegsrelegation entlassen, ne? So kam Dirk Schuster. Also ich meine nur, ich glaube, Lautern hat keine Skrupel davor, in kniffligen Situationen nochmal einen Trainer zu wechseln. Zumindest war das in den letzten zwei Jahren nicht so. So, wir müssen mal kurz überlegen, ob wir uns noch anderen Gefilden dieser zweiten Liga nähern. Wollen wir einmal Braunschweig loben? Big Point in Osnabrück. Eine der Top-Rückrundenmannschaften. Naja, das ist ja schon erstaunlich. Also jetzt vor einem halben Jahr hätte jeder gesagt, Osnabrück und Braunschweig steigen direkt ab. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Jetzt ist Braunschweig noch nicht direkt gerettet.
Du machst es dir natürlich leicht, jetzt nachdem wir über Wien, Wiesbaden gegen Kaiserslautern gesprochen haben, zu sagen, Big Point gegen den mehr oder weniger sicheren Absteiger VfL Osnabrück. Also, na gut.
Ein Auswärtssieg in Osnabrück in der Situation war schon sehr wichtig.
Lass ich mal durchgehen. Du wolltest doch nur über Hertha reden. Ja, weil die Frage, die ich dir stellen will, ist, was machen wir mit Pahl? Wird er wieder dann irgendwann vom Hof gejagt, weil das mit dem Aufstieg können wir uns, glaube ich, ist ja erledigt.
Also insofern, diese Saison ist das aber also ja schon
insofern,
seit Wochen erledigt.
Ist man, reift da die Erkenntnis, dass er für den Aufstieg nicht gemacht ist und insofern muss er wieder ins zweite Glied oder wird er ganz vom Hof gejagt. Heute hat, glaube ich, Tom Herrich Geburtstag, wird 60. Insofern,
Happy Birthday.
Gut.
Für die, die ihn nicht kennen.
Ja, was ist er? Ich weiß gar nicht, welche Funktion er genau. Geschäftsführer bei Hertha, ja.
Ja, ich kann dir auch nicht sagen, ob Pahl da der nächstes Jahr noch Trainer ist. Es kommt ja auch ein bisschen auf ihn an. Er hat ja selber auch immer nur Einjahresverträge bisher unterschrieben. Insofern liegt es auch an ihm, ob er überhaupt Lust hat, noch weiterzumachen. Er ist ja schon sichtlich emotional irgendwie angefasst, weil so viel über seinen Posten diskutiert wird. Die letzten Wochen ist in der Hinsicht ja relativ häufig, sind ja Sachen passiert, wo man einfach gemerkt hat, er ist irgendwie beleidigt. Und intern wird darüber diskutiert, auf jeden Fall. Jetzt fiel gestern der Name Christian Fjell von Nürnberg, der in Nürnberg selbst mit sehr vielen Talenten aus der eigenen Jugend arbeitet, was natürlich insofern passen würde. Ich kann es dir nicht sagen, meine Tendenz geht zu, es gibt nächstes Jahr einen neuen Cheftrainer. Also das ist das, was ich glaube. Meine Sorge als Fan ist allerdings, es gibt wirklich ein Key-Learning aus den letzten Jahren und dass es ohne Dada immer noch schlimmer wurde.
Gut, du rollst den roten Teppich aus. Es gibt in der nächsten Saison einen neuen Trainer. Gibt es in der nächsten Saison einen neuen Trainer bei Bayern München? Ja, wahrscheinlich. Und immer wahrscheinlicher wird es, glaubt man zumindest den Boulevardmedien aus München, dass das der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick wird. Glaubst du daran?
Das finde ich wirklich vogelwild. Ich würde sehr gerne sehen. Ich würde wirklich sehr gerne sehen, dass Ralf Rangnick mit sehr, sehr vielen Ideen in diesen Verein reingeht und überall reinredet und das kleine Feuerchen, was jetzt schon lodert, in einen richtig großen Flächenbrand verwandelt und diesen Verein in Schutt und Asche legt. Das wäre, also ich meine, ich sehe kein Szenario, wo Ralf Rangnick bei Bayern München nicht über kurz oder lang in der Vollkatastrophe endet. Gibt es irgendjemanden, der sich vorstellen kann, dass das jetzt...
Das ist eine Prognose von Daumschen Ausmaßen, würde ich sagen.
Also jetzt so Schnitt, nächstes Jahr Triple.
Aber, nein, also, tatsächlich, ich also, würde glaube ich, jede Woche müssten wir einen Kollegen abstellen, der die Pressekonferenzen von Bayern München tickert, weil die ja nicht mehr enden würden. Das ist ja der Punkt. Das ist ja jetzt schon, ehrlich gesagt, sind das ja schon so episch von epischen Ausmaßen, was Tuchel da alles erzählt. Aber wenn Ralf Rangnick da erstmal losledert, wie es die Bild-Zeitung schreiben würde, dann endet ja gar nichts mehr. Da fangen wir morgens um 10 an und um 15.30 Uhr redet er immer noch.
Na, ich
und der ruft ja hinterher nochmal an. Der muss nochmal was erklären. Der ruft bei den einzelnen Reportern an und sagt, ja, ich habe da aber noch was vergessen. Das macht übrigens Max Eberl auch. Da würden die sich beide sich auch treffen. Also nochmal was nachschießen.
Na, vor allem mal unabhängig vom Fachlichen und von dem, was er dann vielleicht an sportlichen Ideen mitbrächte und an Trainingsarbeit mit den Spielern macht, das sei mal dahingestellt. Ich finde ja noch viel interessanter die Kombination auf menschlicher Ebene, dass dann plötzlich Ralf Rangnick in irgendeiner Form im täglichen Leben mit Uli Hoeneß zu tun hat und dass die beiden, also die haben ja schon irgendwie auch eine Privatfehde hinter sich, was so die letzten 10, 15 Jahre angeht, die immer mal mehr, mal weniger aufgeploppt ist, aber allein das bietet so viel Potenzial, dass da sich jeder mit jedem zerwirft.
Ja, da Moment, da muss ich aber, ich bin, weiß Gott, hier kein Uli Hoeneß-Fan, habe ich ja schon oft hier auch gesagt, aber eins muss man ihm wirklich zugutehalten. Man kann sich mit ihm streiten, aber ich glaube, man kann sich auch sehr gut mit ihm vertragen.
Ja, ist die Frage, ob das für Rangnick geht.
Was mich wundert, ist, dass sozusagen in dieser Karrierephase, in der sich Ralf Rangnick bewegt, ich weiß gar nicht, er wird schon, ich meine, er ist auch schon deutlich über 60 jetzt, ne? 65 sogar, dass er dazu sozusagen als Bayern-Trainer nochmal in Frage kommt. Also weil man rechnet ja dann doch schon damit. Ich meine, ich fand schon absurd, weil du Vogelwild den Begriff, dass man überlegt, Julian Nagelsmann nochmal zurückzuholen. Okay, alles möglich. Am Ende hieß es ja in den letzten Tagen sogar, Tuchel bleibt dann doch. Ne? Könnte ja auch noch passieren, dass er die Champions League gewinnt. Aber an der Stelle jemanden zu holen, der 65 ist, der ja mehr eigentlich auch in den letzten Jahren so eine Art struktureller Spiritus Rector über dem Ding geschwebt hat und ja schon vor, ich weiß nicht, 15 Jahren bei Schalke sagte, vielleicht so diese an der Grasnarbe weiterzuarbeiten, ist gar nicht mehr so sein Ding. Ich dachte, deswegen passt das für mich auch sehr gut, so in Nationalverband dann zu arbeiten und dann mittelfristig oder sogar langfristig Strukturen zu verändern. Aber bei Bayern, wo doch jeden Tag das Trommelfeuer der Journalisten da passiert, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Und insofern glaube ich, dass Uli Hoeneß das kleinste Problem. Ich glaube, wenn die sich das gut überlegt haben, dann wird das auch erstmal hinhauen. Der Rest ist dann Frage des sportlichen Erfolges.
Ja, ich finde allein die Kandidaten, die so durchsickern, in der ganzen Bandbreite so auch so wunderbar planlos. Also wenn du hörst, dass Ralf Rangnick einmal Kandidat sein soll, aber gleichzeitig ein Unai Emery und gleichzeitig ein De Cherby und eigentlich wollten sie Nagelsmann holen und vielleicht würden sie aber auch mit Tuchel weitermachen, da merkt man ja, dass es eigentlich nicht so eine übergeordnete Idee gibt, wie genau man diesen Posten besetzen will. Also dass es eher einfach so ein Name-Dropping ist und wer ist denn zu haben und wer ist irgendwie groß genug für den Verein, aber nicht eine wirkliche Idee gibt, was für einen Typ man auf dieser Position in den nächsten Jahren haben will.
Ich glaube, auch Prognosen, das ist ja dieses Themenfrühstück, ist ja das Themenfrühstück der großen Prognosen, Sebastian Hoeneß. Ich würde es ihm nicht empfehlen, aber ich glaube, es wird passieren.
Aber die Sache ist ja schon von ihm mehrfach wirklich auch klar abgesagt worden. Ich meine, er hat einen Vertrag verlängert. Also da müsste jetzt, glaube ich, schon viel zusammenkommen, dass die Nummer noch passiert.
Klar und ist, vor allem, das muss man jetzt schnell passieren bei Bayern, weil die müssen jetzt mal anfangen, die neue Saison zu planen.
Naja, aber auch aus Trainersicht, jemand wie Sebastian Hoeneß, der gerade seinen Durchbruch geschafft hat als Trainer, der sich gerade was aufgebaut hat. Ich weiß, normalerweise gibt es irgendwie so den, im Prinzip so ein Mantra, wenn Bayern anfragt, sagst du nicht nein. Aber ich glaube, gerade als Trainer ist aktuell eine Situation in München, wo die Chance, ich werde Bayern-Trainer, habe diese einmalige Erfahrung, den größten deutschen Verein und einen der größten Vereine der Welt zu trainieren, die Chance, die darin liegt, langsam nicht mehr das Risiko, sich völlig zu verbrennen, überwiegt.
Auf der anderen Seite gehen wir mal davon aus, dass es dann doch irgendwie nicht klappt mit dem Champions League-Sieg. Ist da ja nach 11 Jahren durchgehenden Erfolges, zumindest Meisterschaftstiteln, jetzt so ein Moment da, wo man sagt, wir könnten jetzt eigentlich auch mal strukturell neu anfangen, wir können mal was ausprobieren. Bayer Leverkusen bleibt möglicherweise auch in der kommenden Saison ganz vorne mit dabei. Dass man einfach sagt, okay, komm, gib ihm doch mal die Chance.
Ja,
lass
die Geduld. Lass
doch mal gucken. Und ich meine, ich weiß auch, dass der Vater ist ja im Hintergrund auch ein ganz wichtiger Berater. Der Onkel guckt da auch drauf. Vielleicht ist das ja, wäre das eine Konstellation. Weil du ja gerade sagtest, Ralf Rangnick und Uli Hoeneß haben sich nicht gut verstanden. Ich glaube, das spielt keine Rolle, aber ich meine, vielleicht ist das dann ja noch ein viel einfacherer Weg.
Aber die Geduld, langfristig jemanden erstmal ausprobieren zu lassen und wirklich komplett bei Null zu starten, die ist ja ganz offensichtlich nicht da. Also sonst hätte man jetzt auch nicht so früh, in Anführungsstrichen, diese ganze Nagelsmann-Nummer beendet. Also ich glaube nicht, dass jemand bei Bayern Trainer werden kann und dann gibt es da irgendwie einen Vierjahresplan, bei dem man sagt, ja, wenn wir in 3 bis 4 Jahren wieder gut sind, dann ist das für uns alle fein.
Glaubst du,
das wird ja
bei
den Bayern nicht passieren.
Dass Jürgen Klopp in der kommenden Saison doch nochmal ein Thema wird bei irgendeinem Verband oder beim Verein? Meine, DFB ist ja jetzt durch das Thema.
Ich glaube schon, dass der erstmal Pause macht, aber ich glaube nicht, dass der nie wieder im Fußball arbeiten wird.
Dass der wieder im Fußball arbeiten
wird? Ich glaube, dass Jürgen Klopp nochmal irgendwo arbeiten wird. Das glaube ich schon. So, aber das ist natürlich auch sehr weit weg von den Sachen, die ich wirklich gut einschätzen kann. Deswegen wäre jetzt die Frage, müssen wir noch irgendein großes oder kleines Thema bereden? Haben wir die zweite Liga zufriedenstellend abgedeckt?
Absolut. Wir könnten natürlich nochmal auf das wunderbare neue Heft hinweisen, was wir seit heute am Kiosk liegen haben.
Ja.
Genau, eine Nostalgiegeschichte. Und zwar vollkommen zu Recht, wir haben ja über viele Traditionsvereine gesprochen aus der zweiten Liga, die große Probleme haben, ihren Erwartungen gerecht zu werden. Philipp Kösser hat sich Gedanken gemacht darüber, warum wir eigentlich immer noch hingehen. Warum gehen wir immer noch hin, wenn unser Verein verliert? Wir haben es doch 100-mal gesagt, wir haben keinen Bock mehr, haben es oft genug gesehen. Du kannst
ich kann es dir sagen, warum.
Bei Hertha BSC.
Weil ich immer nur Zigaretten rauchen kann, wenn Tabakovic trifft.
So.
Das ist ein guter Grund.
Das ist ein Grund und viele weitere Gründe erklärt euch Philipp Köster in der neuen Ausgabe. Ansonsten haben wir drin Waldemar Hartmann
im Interview des Monats.
Interview. Wir haben die Fankurve von Grasshoppers Zürich. Wir haben, wie gesagt, Friedhelm Funkel, der über seine DFB-Pokalfinals spricht. Und wir haben einen hochinteressanten Artikel, wusste ich gar nicht, über Frauen, die in Männerteams spielen müssen, weil es sozusagen im Verein keine Frauenmannschaft gibt. Genau, also ganz viele tolle Geschichten. Ab heute am Kiosk, ja, sonst noch was? Habe ich noch was vergessen? Ich habe bestimmt vieles vergessen, aber so habe ich es mal.
Nee, und ich würde sagen, morgen verlosen wir. Heute nicht, weil wir uns keine gute Frage überlegt haben. Morgen verlosen wir Hefte. Bis dahin überlegen wir uns eine gute Quizfrage. Morgen gibt es dann wieder Zeit, um ein bisschen inhaltlich in die Tiefe zu gehen, dadurch, dass nicht irgendwelche aktuellen Spiele anstehen. Lasst euch überraschen. Und wir lassen uns auch überraschen, wenn ich die Gesichter richtig deute. Also, Dankeschön für deine HSV- und Funkel-Expertise. Wir wünschen allen einen wunderschönen Dienstag, 23. April. Heute vor 30 Jahren.
94?
Richtig. Das ist schon mal richtig. Heute vor 30 Jahren fiel ein sehr besonderes Tor. Mehr dazu auf elffreunde.de. Bis später.
Oha.